deinen Erwartungen. Ich möchte dir mehr Platz geben in meinem Reden, Handeln, in meinem Tun. Ich möchte dir Raum geben, Jesus. Und so rufe ich mir selber zu, mach Bahn, mach Bahn, mach Platz für diesen Jesus. Und wir beten, Jesus, dass du unsere Herzen wieder einnimmst durch deinen Heiligen Geist. Ich bete, dass du kommst und ich danke dir, dass du da bist. Mit deiner Gegenwart, mit deinem Heiligen Geist, Jesus, dass wir dir so begegnen dürfen und uns selber dir weihen dürfen, nicht nur für dieses Jahr, sondern mit unserem ganzen Leben. Als einzig vernünftige Reaktion auf das, was du getan hast am Kreuz von Golgatha, auf die Liebe, die du offenbart hast von diesem Vater aller Vaterschaft und uns gezeigt hast, wie gut und wie gnädig und wie liebevoll es dieser Vater ist, so wollen wir antworten und sagen, Jesus, hier sind wir und wir geben uns dir hin. Hier sind wir und wir können nicht anders. Wohin sonst sollten wir denn gehen als zu dir? Weil wir wissen, du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sonst, Jesus? Und so geben wir uns in deine Arme und deine Hände und beten, dass du Platz kriegst in unserem Leben. Ich bete für dieses Jahr, das da kommt, Jesus, dass du mehr Platz kriegst, auch in unserer Gemeinde hier. Dass du mehr Platz kriegst an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Familien. So rufe ich auch euch zu, mach Platz, mach Platz, mach Bahn, mach Bahn. Für den, der da kommt, im Namen des Herrn. Und so wollen wir auch heute Morgen unsere Herzen öffnen und einen Weg öffnen, dass du zu uns sprechen kannst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Ich bin tief berührt von dem, was Jesus immer wieder tut und was er mit uns machen will und was er uns gezeigt hat an diesem Kreuz von Golgatha. Ich bin so dankbar, dass wir diesen Jesus haben dürfen. Ich spreche übrigens Hochdeutsch, weil wir heute einen Test machen mit einer App, mit einer KI-Übersetzung für den Fall, dass es mal keine Übersetzung gibt auf Ukrainisch. Läuft heute im Hintergrund ein Test, darum spreche ich Hochdeutsch, um zu sehen, ob KI mein Hochdeutsch versteht oder nicht. Genau, so gut. Und wir werden heute so einen kurzen Einstieg machen, bevor wir in das Thema Jesus Friedefürst gehen. Wir haben an Weihnachten über diesen Jesaja-Spruch gesprochen. So, da wird ein Kind geboren, das wird Immanuel genannt werden. Es wird ein Kind geboren, Wunderrat, Friedefürst, Ewigvater, Gott, mächtiger Held. So. Und wir sehen dort im Alten Testament so viele Hinweise auf diesen Jesus als Friedefürsten, als den, der da kommt, als den Messias. Und wir möchten heute Morgen miteinander diesen Blick ins Alte Testament werfen, weil das Alte Testament so viel vorbereitet hat. Weil als Jesus nämlich auferstanden ist, ist er mit zwei Jüngern Richtung Emmaus unterwegs gewesen, hat er sich ihnen offenbart, ihnen gezeigt. Und ich denke, das war wahrscheinlich, aus meiner Perspektive, wahrscheinlich das spannendste Gespräch, dass wenn ich eines wählen könnte, wäre ich gerne dort dabei gewesen. Weil es heißt dort, Lukas 24, 27, Jesus legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Weißt du, wie spannend das gewesen wäre, mal eine Predigt von Jesus über sich selber zu hören? Wie er das Alte Testament liest und versteht. Unglaublich spannend. So, ich kann euch nicht Jesus bieten. Ich versuche einfach heute Morgen etwas Ähnliches im Wissen, dass es kein Abglanz davon sein wird, sondern wahrscheinlich nur ein menschlicher Versuch. Aber wir wissen, der Heilige Geist kann trotzdem wirken. Das ist schön. So, lasst uns miteinander etwas anschauen, weil in Kolosser 2 und Hebräer 10 heißt es immer wieder das Alte Testament. Das sage ich immer, ist jetzt ein Schattwurf auf das Zukünftige hin. Ist ein Schattwurf, also das, was im Alten Testament geschieht, hat mehrere Dimensionen. Das eine ist real historische Geschichte. Es ist wirklich passiert. Das ist wirklich geschehen. Und das andere ist immer ein prophetischer Wurf in die Zukunft. Das ist das Spannende, wenn wir das Alte Testament lesen. Und wer die Bibel liest und gut kennt, wird auch staunend immer wieder so innerbiblische Querverweise entdecken, Hinweise, wo man merkt, oh, das ist ja Jesus, wo das Alte Testament davon schreibt. Tausende oder hunderte Jahre, bevor Jesus überhaupt auf die Welt kam. Unglaublich faszinierend, nicht nachträglich hinzugefügt. Und so haben zwei tolle Menschen mit einem lustigen Namen, Römhild und Harrison, heißen die Kerle, haben in 2007, haben sie auch von dieser Begeisterung gepackt, angefangen, diese innerbiblischen Verweise zusammenzutragen und aufzulisten und haben eine Grafik erstellt, Einige von euch haben das vielleicht schon online gesehen, ist auch viral gegangen. So, sie haben entdeckt, dass es innerhalb der Bibel, also innerhalb dieser 66 Bücher mit unglaublich vielen verschiedenen Autoren, über 63.000 innerbiblische Querverweise gibt. Das sind nicht alles Prophetien, sondern das sind auch gemeinsame Ortschaften, gemeinsame Namen. Aber es sind ganz viele Dinge, die miteinander zu tun haben. Also wenn Jesus sagt, erinnert euch an Lots Frau, bezieht er sich auf diese Geschichte mit Lot und der Frau, die sich da umdreht und zur Salzsäule wird. Wir sehen, unten habe ich einen Balken eingefügt, für die ihr sehen, rot. Das ist das Alte Testament. Jeder Strich unterhalb, da die kleinen Strichlein, jeder Strich steht für ein Kapitel. Das sind nicht die Jahrzahlen, sondern das sind die einzelnen Kapitel der Bibel. Circa 1500 Kapitel hat die Bibel, wie wir sie heute haben, ohne Apokryphen. Das Alte Testament ist etwas über 80% der ganzen Bibel. Und dann kommt das Neue Testament. Und spannend finde ich, wie viele Bogen das da vom Beginn aufs Ende hin zielen. Also die Farben, die ihr da seht, die ändern sich in Abhängigkeit zum Abstand zwischen den verbundenen Stellen. Und die Längsachse sind eben nicht die Jahreszahlen, sondern sind die einzelnen Kapitel. Und dann die Länge der Balken unten entspricht der Anzahl Versen im jeweiligen Kapitel. So, eine Frage, was denkt ihr, was ist der längste Strich da genau in der Mitte? Ja? Psalm 119, 100 Punkte. Finde ich so schön. So schön. Weil was macht Psalm 119? Ist eine Ode, ein Liebeslied an das Wort Gottes. Herzlich lieb habe ich dein Wort. Der längste Psalm in der Mitte der Bibel betont die Schönheit und die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Finde ich mega, mega toll. Ich habe gedacht, das ist der Strich fürs Neue Testament. Dann habe ich angefangen zu lesen. Wow, Hammer. Genau. Den langen Bogen sehen wir vom Anfang, erste Schöpfung, hin Offenbarung, am Ende, was steht dort? Die Neuschöpfung. Ist auch so ein langer Bogen. Und heute Morgen möchten wir aber andere Bogen anschauen, aber wir wollen uns das immer wieder bewusst sein, auch wenn wir die Bibel lesen, dass wir wissen, dass sie wie kein anderes Buch der Welt in sich selber verlinkt ist. Also sie war das erste Buch mit Hyperlinks. Total verlinkt, unglaublich interaktiv und das, obwohl sie nicht von einem Autor geschrieben wurde, sondern ca. 44. Obwohl sie aus 66 unterschiedlichen Büchern besteht, die über Jahrtausende hinweg geschrieben wurden, zu anderen Zeiten, zu anderen Kulturbegebenheiten und so weiter, hat es so viel Bezug zueinander. Wahnsinn. Und ich wünsche dir, dass wenn du die Bibel liest und aufschlägst, dass du nicht nur so einen trockenen Vers vor dir siehst, sondern dass das genauso in dir zu leben beginnt. Und darum mache ich dir Mut, wenn du Bibel liest, lies viel und lies immer wieder. Weil je mehr du liest und je besser du die Bibel kennst, desto mehr werden dir diese inneren Verknüpfungen bekannt und vertraut. Dass wenn du dann im Hebräerbrief von Melchisedek liest, kennst du die Geschichte von Melchisedek und Abraham, die sich ereignet hat. Und du weißt, was da geschah und du kannst nachschlagen und so weiter. Es ist so eine Faszination drin. Genau. Aber das ist jetzt nicht das ganze Thema heute Morgen, sondern wir möchten miteinander ein paar Bogen anschauen. Ich bin übrigens gespannt, ob Kai nachmag. Genau. Wir wollen miteinander anschauen, ob das, welche Bogen da geschlagen werden auf Jesus. Es gibt unglaublich viele und drei davon möchten wir miteinander betrachten. Der erste kurze Bogen, den ich nur anschneide, ist Jesus in den Psalmen. Zwei Beispiele davon. Psalm 16 ist dieser Hinweis auf die Auferstehung, der auch später noch zitiert wird. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Grube sehe. So, denn du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen. Die ersten Jünger haben diesen Psalm gedeutet als Hinweis auf die Auferstehung. Im Voraus haben sie es nicht verstanden, aber im Nachhinein haben sie, du stand da nicht schon was in der Bibel. Und ich glaube, dass wir auch unser Leben oft im Rückblick biblisch her wieder interpretieren und verstehen können. So, das haben sie plötzlich verstanden, nachdem es passiert war, vorher nicht. Psalm 22 ist wie kein anderer, ist die Kreuzigung beschrieben, Wort für Wort praktisch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus gibt uns am Kreuz selber sogar den Hinweis darauf, lest doch bitte Psalm 22. Da war schon alles geschrieben, das ist das, was er gebetet hat. Da heißt es, sie verspotten mich, ja, was haben sie gemacht? Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt, ja, was haben sie gemacht mit Jesus? Ich kann alle meine Gebeine zählen oder keine Knochen wurden mir gebrochen. das war das Außergewöhnliche an der Kreuzigung von Jesus, dass ihm die Knochen nicht gebrochen wurden. Er war so übel gefoltert, dass er vorher schon starb. Sonst haben sie den Gekreuzigten oft die Knochen gebrochen, damit sie einsacken und sie dann ersticken, um ihnen dann den Tod zu bereiten. Und Jesus starb schon vorher unter den Qualen, die er litt. Das war außergewöhnlich in seiner Kreuzigung. Hier schon prophezeit, hunderte Jahre vorher. Vers 19, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um meine Gewand. Was ist passiert zu den Füßen Jesu am Kreuz? Was haben sie gemacht, die Soldaten? Gewürfelt um das Gewand von Jesus, weil es so ein spezielles war. Und ich stelle mir vor, wie diese römischen Soldaten im Nachhinein das Alte Testament lesen. Jene, die da die Würfel geworfen haben. Vielleicht jener, der das Los gewonnen hat und das Kleid für sich mitnehmen konnte. Dann liest er diesen Psalm 22 und sieht, dass hunderte Jahre, bevor sie es gemacht haben, eine Prophezeiung ausgesprochen wurde, dass sie es machen. Sie haben versucht, die Messiasbewegung zu stoppen und stattdessen haben sie Prophezeiungen bestätigt. Meine Güte, weißt du, wie das den Leuten einfahren könnte? Ich denke an den römischen Soldaten, der am Kreuz stand und schon bevor Jesus auferstanden ist, hat er gesehen und gesagt, wahrhaftig, das ist Gottes Sohn. Also sie haben etwas erkannt. Weißt du, wie die Angst und Zittern hatten, nachdem sie das verstanden haben? Unglaublich. Also die Psalmen sind voll. Lies mal die Psalmen mit diesem Blick auf Jesus. Und du wirst so viel von Jesus entdecken. Anderes Beispiel, Jesaja. Dieser Bogen von Jesaja zum Messias. Der Prophet Jesaja ist voller messianischer Verheißungen. Ich habe ein paar Beispiele rausgepickt, sind nicht alle. Jesaja 6, der Messias ist Gott und König. Jesaja 7, er wird Immanuel genannt. Jesaja 8, er ist ein Heiligtum. Was sagt Jesus von sich selber? Ich bin der neue Tempel, reiß den alten ab und ich baue den neuen auf. Er ist der Eckstein und Stein des Anstoßes. Er ist das Licht der Welt. Das sind alles Dinge, die Jesus dann zitiert hat von sich selber, um den Leuten einen Hinweis zu geben, wer er ist. Seht, seht, Jesaja hat gesagt, und hier bin ich, das Licht der Welt. Er ist ein Nachkomme Isais, also aus der Linie von David her. Ein gerechter Richter, Erlöser und Retter. Er hat einen Vorläufer, Johannes der Täufer. Er ist der Gesalbte Gottes, er ist der Gottesknecht und er stirbt an unserer Stelle. Und wenn ihr tiefer gehen wollt, lest mal Jesaja 53, diese letzte Bibelstelle da, wo so schön und so traurig und elend beschrieben ist, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Der an unserer Stelle verwundet wurde, der für uns litt, der für uns starb, damit wir geheilt und gerettet werden können. Dass diese Linie, die Jesaja zieht, zu Jesus. Und jetzt gehen wir in die dritte Linie rein von Mose, was er über den Messias sagt. Als Mose nämlich kurz vor seinem Abtreten war, sagt er dem Volk Israel eine unglaubliche Prophetie, und eine Ankündigung. 5. Mose 18, Vers 15. Und er sagt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Diese starke messianische Andeutung, wo Mose schon sagt, schaut mich an und einen Propheten wie mich wird Gott euch erwecken. Darum haben die Juden gefragt, als Johannes kam, als Jesus kam, bist du Elia, bist du Mose, wer bist du? So. Darum haben sie mit Mose auch in Bezug genommen. Ein Propheten wie mich wird dir Gott erwecken aus deinen Brüdern, das heißt aus dem Volk Gottes, aus Israel heraus, aus ihrer Mitte. Das war ihr größtes Problem, dass der Messias aus ihrer Mitte kam, jemand, den sie kannten. Sein Vater war Zimmermann, Jesus war Zimmermann, das kann doch nicht sein, den kennen wir. So. Aus deiner Mitte wird dir Gott ein Prophet erwecken wie mich. So lasst uns jetzt mal eine Zeit nehmen, wo wir ein paar Parallelen anschauen. Wiederum nur ein paar Beispiele, weil es unglaublich viele mehr gäbe. Die Geburt von Mose, wie war sie? Unter Verfolgung und Druck. Sie haben Mose ausgesetzt, um ihn zu retten, und er wuchs im fremden Hof auf. Wie war die Geburt von Jesus? Unter unglaublichem Druck. Beide Herrscher zu der Zeit haben Kindermord begangen. Beide sind den Tod entronnen und in fremdem Haus aufgewachsen. Mose am Palast, Jesus auf der Erde. War nicht sein übliches Zuhause, oder? Beide sind verkannte Retter. Zweiter Punkt. Und als Jesus kam, heißt es Johannes 1, und er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Als Mose Befreiung schenken wollte, hat er diesen Aufseher erschlagen und gehofft, jetzt erkennen die Israeliten, dass ich gesetzt bin zu ihrem Retter. Und sie haben es nicht verstanden und er musste fliehen. Beide verkannte Retter. Beide sind geflohen ins Herz Ägyptens. Schöne Parallele. So, Mose hat dort Schafe gehütet. Jesus ist dann aufgewachsen und ist dann später zurückgekommen. Beide haben ein unglaubliches Sendungsbewusstsein. Sie wussten beide, dass sie gesetzt sind zur Befreiung. Mose setzt seine Stellung im Königshof aufs Spiel. Jesus hingegen seine Herrlichkeit beim Vater. Das heißt, und er verlässt die Herrlichkeit. Er entleerte sich selbst. Er entäußerte sich selbst und kam in die Welt. Er gab seine Stellung im Königshof auf. Beide tun Wunder als Zeichen, als Zeichen der Bevollmächtigung vor der Befreiungsaktion. Bei Mose sind diese 10 Plagen, wo am Schluss als Höhepunkt, was passiert? Der Erstgeborene stirbt. Was passiert bei der Befreiungsaktion von Jesus? Der Erst- und Einziggeborene stirbt. Unglaublich starke Parallelen, aber viel stärker, was man bei Jesus dann sieht. Rettungshandeln. Mose geht mit dem Volk rettend durchs Meer hindurch. Jesus kommt den Jüngern rettend entgegen. Darum sind die Geschichten, die da das Neue Testament erzählt, sind nicht einfach per Zufall drin. Das heißt, sie sind ausgewählt worden, bewusst, weil es viele, viele mehr gab. Die Jünger, die das geschrieben haben, die Autoren haben bewusst die Geschichten erzählt, die geschehen sind, die einen Bezug oft haben zum Alten Testament, die einen erfüllenden Charakter haben. Dieses Gehen auf Wasser war nicht nur unglaublich spektakulär, sondern war ein Hinweis auf Mose. Mose ging durchs Wasser, Jesus auf dem Wasser. Und das heißt, die Taufe, wir gehen durch die Taufe hindurch in die Rettung. Versorgung. Was macht Mose in der Wüste, als sie Hunger haben? Er betet und was passiert? Da fallen Vögel vom Himmel und das Manna kommt. Was macht Jesus? Er vermehrt Essen. Und nicht nur das, er sagt, ich bin das Brot. Also er gibt immer wieder diesen Wink, Freunde, seht her, Mose hat euch Brot gegeben, aber ihr wart wieder hungrig. Und ich bin das Brot und wenn ihr mich esst, werdet ihr nicht wieder hungrig werden. Und nicht nur das, Mose hat auf den Felsen geschlagen in der Wüste, das Neue Testament interpretiert das, dass der Fels Jesus selber ist, der mit den Israeliten durch die Wüste ging, weil Jesus das Wasser des Lebens ist. Also schon dort vermuten sie Jesus in der Wüste mit dem Volk Israel mit dabei. Und er sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Und nicht nur das, er macht Wasser zu Wein. Und zeigt, ein Prophet wie mich wird der Herr euch schicken. Sie beide führen in verheißenes Land. Mose nach Kanaan, wo Milch und Honig fließt. Jesus in ein Himmelreich, wo es weder Leid noch Tränen gibt. Sie beide haben Gottes Begegnungen auf dem Berg. Mose auf dem Sinai, Jesus auf dem Berg der Verklärung. Und an anderen Orten noch, sie beide haben diese Bergmomente, diese Vatermomente, wo sie erleben dürfen und sehen dürfen, wie Gott ist und was er spricht. Aus dieser Begegnung heraus vermittelt Mose dem Volk Gottes das Gesetz auf den Tafeln und schließt einen Bund mit dem Volk. Sagt, ich habe eine Begegnung gehabt mit dem Vater. Er hat mir etwas gesagt, ich bringe es als Gesetz mit und wir schließen einen Bund. Der Hebräerbrief sagt, Jesus ist der Mittler eines besseren Bundes, weil er ein Gesetz bringt, das nicht auf Tafeln steht, sondern ein Gesetz, das in unsere Herzen geschrieben wird durch den Heiligen Geist. Ein Mittler des neuen Bundes. Beide erleben wir 40 Tage fastend in der Wüste oder auf dem Berg. Beide sehen wir mit heiligem Eifer bei falschem Gottesdienst. Erinnerst du dich, wo Mose zurückkommt vom Berg mit seinen Tafeln, den ersten iPads oder Tablets, so kommt er runter vom Berg, da sieht er diese Lölis vor dem goldenen Kalb tanzen. Und er wird so zornig, dass er diese Tafeln, weißt du, was die wert hätten heute, wenn es die noch gäbe? Weißt du, wie viele Milliarden wahrscheinlich das Aktionshäuser bieten würden für diese ersten steinernen Gebotstafeln? Und Mose haut die nieder, aus Wut und Zorn, aus heiligem Eifer, weil er so hässig wird. Und das passiert bei Jesus, als er in den Tempel kommt und sieht, was da für ein falscher Gottesdienst läuft, wo es nicht darum geht, Gott zu ehren, sondern Geld zu machen, eigenen Vorteil herauszuholen. Dann wird er so zornig, dass er nicht die Gesetzestafeln zerschlägt, sondern Tische umwirft und die Leute rausschießt. Du denkst, wow, Jesus, Friedefürst, freue mich schon auf diese Predigt, die dann später kommt. Die habe ich mir genommen. Da freue ich mich schon drauf. Genau. Beide mit heiligem Eifer. Da fühle ich mich von Jesus dann so verstanden, dass er manchmal auch emotional reagiert hat. Und Halleluja, ist doch schön. Und zuletzt sehen wir dann den Tod. Von Mose heißt es, sein Tod war ein spezieller. Gott hat ihn genommen. Sein Leichnam wurde nie gefunden. Ja, wo war der Leichnam von Jesus? Kurz ins Grab gelegt und plötzlich weg. Beide haben diese Parallelen der Entrückung, des Weggehens, des nicht mehr auffindbaren, des nicht begraben Seins, des nicht Verwesens. Beide haben diesen gleichen Tod. Gibt es ganz viele weitere Parallelen. Zum Schluss als Beispiel das Passafest, wo das geschlachtete Lamm kurz vor dem Auszug von Ägypten, haben sie das Blut vom Lamm genommen und an diese Türen gestrichen. Und alle, die drin waren in diesem Haus, alle, die dieses Blut vom Lamm in Anspruch genommen haben, die wurden beschützt vor dem Todesengel. Und wir wissen, was an Ostern am wahren Passa geschah. Nämlich Jesus als Lamm Gottes hat sein Leben gegeben, hat sein Blut vergossen, dass jeder, der es in Anspruch nimmt, vor dem Todesengel beschützt und bewahrt bleibt. Das ist diese prophetische Dimension von Passa. Die prophetische Dimension der ehernen Schlange, wo die Israeliten sündigten und Gott hat zugelassen, dass giftige Schlangen ins Volk reinkommen und Menschen nicht fressen, sondern beißen. Fressen nicht. Beißen und stechen, dass sie sterben am Gift. Und dann hat Gott dem Mose gesagt, mach eine eherne, eine eiserne Schlange, häng sie an einen Pfahl. Und jeder, der im Glauben, im Vertrauen auf diese Schlange sieht, der wird nicht sterben, der wird gerettet werden. In den Ursprüngen der Geschichte Israels war dieses Bild vom vertrauenden Sehen auf etwas, das gekreuzigt an den Pfahl gehängt wurde, dass jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Johannes 3,16 sagt das über Jesus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, an den Pfahl hängen ließ. Damit jeder, der auf ihn sieht, der auf ihn vertraut, der seinen Glauben auf ihn setzt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Da gibt es Unmengen von weiteren biblischen Verweisen. Der größte Unterschied in der ganzen Geschichte ist wohl der, dass Mose versucht, die Befreiung Israels durch den Mord und Totschlag am Aufseher herbeizuführen. Und Jesus sagt, der neue Bund funktioniert anders. Der neue Bund funktioniert so, dass ich mich selber in den Tod werfe. Ich übe nicht Gewalt an den anderen aus, sondern ich trage die Strafe für euch alle. Und jetzt sag mir, wenn ihr zurückdenkt an den ersten Ausspruch von Mose, einen Propheten wie mich wird der Herr senden. Jetzt sag mir, wer war wohl dieser angekündigte Nachfolger? Wer war dieser Prophet wie Mose? Hat dieser Jesus nicht alles übertroffen? Hat dieser Jesus nicht nur die Dinge getan, die Mose getan hat, nicht nur sein Leben praktisch nachvollzogen, sondern noch viel Besseres getan? Nicht nur Wasser gebracht, sondern Wein gemacht? Nicht nur eine zeitliche Begrenzung der Befreiung geschenkt? Ein neues Land, was ein bisschen besser ist, ohne Unterdrückung, sondern eine ewige Hoffnung in der ewigen Herrlichkeit in den himmlischen Örtern? Hat dieser Jesus nicht einen besseren Bund? Nicht ein besseres Gesetz? Nicht eine bessere Verheißung gebracht? Das ist diese gesamte Botschaft vom Hebräerbrief. Jesus ist besser. Der bessere Priester, der bessere Mittler, der bessere Bund, das bessere Gesetz. Jesus ist besser. Hat dieser Jesus nicht alles übertroffen? Und wir dürfen wissen, die Bibel wurde nicht einfach nachträglich so redigiert, dass es dann schön passt, dass dann diese Bogen so schön zusammenpassen, dass es ein schönes Bild gibt. Sondern man hat immer wieder einzelne Bruchstücke und Fragmente dieser Schriften gefunden und ganz klar auch datieren können. Der wohl schönste Fund war 1948 in Qumran. Wenn das nicht sagt, google das mal und lies mal die Geschichte. Funde in Qumran 1948, wo Hirten diese alten Jesaja-Schriftrollen gefunden haben, die Jahrtausende Jahre alt waren. Und plötzlich die ganzen textkritischen Theologen, die da vorher immer großes Mal aufgerissen haben, wie das alles verfälscht wurde und sowieso nicht mehr stimmt und Abschreibfehler und sowieso, plötzlich ganz leise wurden, weil sie da ganz alte Schriften vor sich haben und merken, Das war schon vor Tausenden von Jahren so geschrieben. Was für eine Brillanz in dieser Bibel, dass wir da haben. Wie wir darauf vertrauen können, das fasziniert mich. Ich hoffe, du spürst es ein bisschen und lässt dich so begeistern davon. Und das ist das, was ich eigentlich damit bewegen möchte, sind vier Punkte. Die ersten drei ist, ich habe dir heute Morgen zu zeigen versucht, wie glaubwürdig diese Bibel eigentlich ist. Mit diesen ganzen Bogen, Querverweisen, Bezügen. Wenn du das liest, liest du nicht irgendeinen Science-Fiction-Roman, sondern ein Buch, das wie kein anderes bewiesen, bewährt, erforscht und geprüft worden ist. So lies es im Bewusstsein. Da hast du echt ein Schwert in den Fingern. Das hat wirklich Kraft. Lies es im Bewusstsein, dass diese Voraussagen auf den Messias von unglaublicher Genauigkeit waren. Es gibt viele Dinge in der Bibel, wo man gesagt hat, ja, das kann nicht sein. Die Säulenhallen Salomos, das ist sicher falsch geschrieben, weil die hat man gar nie gefunden. Und dann Jahrhunderte später plötzlich ein Ausgrabungsteam von Historikern plötzlich, oh oh, das sind ja die sieben Säulenhallen, oh oh. Und immer wieder kommt der Mensch zum Punkt, wo man merkt, oh oh, das verhält, das stimmt irgendwie. Und ich wünsche dir, wenn du die Bibel liest, dass du es im festen Vertrauen lesen kannst, dass das, was da steht, wahr ist. Weil dann hat das eine verändernde Kraft in unseren Herzen. Das Dritte ist, damit möchte ich eigentlich so wie diesen Hunger wecken für die Bibellese, ganz neu, für dieses Jahr. Wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, dann hat das immer auch damit zu tun, dass wir zulassen, dass er spricht und wir danach handeln. Und ich wünsche dir, dass du so hungrig lesen kannst mit Fragen, wenn du Bibel liest, nicht nur das hinter dich bringst, sondern mit Gott ins Gespräch kommst. Was willst du mir sagen? Was bedeutet das hier? Was heißt es für mich? Was soll ich deswegen tun? Wie kann ich dich neu verstehen und erkennen? Geh mit Fragen an den Text ran. Und so werden wir ab dem 19. Januar werden wir einen Bibelleseplan starten gemeinsam. Wir werden das dann in zwei Wochen noch genauer einführen zum Thema so Jesus Friedefürst, wo wir euch einladen, mit uns jede Woche ein Kapitel vom Johannesevangelium zu lesen. Wir haben draußen schon Buchzeichen, die ihr mitnehmen könnt, es gibt es auch digital. Und ich glaube, es ist eine Kraft, wenn wir als Gemeinde miteinander das Gleiche lesen, dann kommen wir auch miteinander ins Gespräch und können fragen, hey, was hast du gelesen, was hast du verstanden, was berührt dich? Und ich glaube, dass es auch spannender sein könnte im Gottesdienst für dich. Wenn du kommst und das Kapitel schon gelesen hast, dann sagen kannst, Moment, steht anders hier. Hoffe ich zwar nicht, dass das passiert, aber dann bist du dabei. Vielleicht hast du dir eigene Gedanken gemacht, weil wenn du zuerst die Predigt hörst und dann liest, dann bist du schon gefärbt und geprägt. Und ich wünsche mir, dass wir mündig sind, dass wir selber lesen, selber denken, selber fragen. So. Also komm doch mit uns auf diese Reise, ein Kapitel in der Woche, das ist wirklich noch Notration, oder? Das schaffen wir. Gut. Und jetzt zuletzt der vierte Punkt. Ich habe bei Mose damit eingeführt, Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr euch schicken. Und was dann? Das wünsche ich mir für dieses Jahr, für uns alle. Wenn wir zum Schluss kommen, dass Jesus wirklich dieser von Mose angekündigte Prophet war, dieser Messias, dieser Gesalbte, dieser Sohn Gottes, dann sollten wir den zweiten Teil vom Vers von Mose auch lesen. Mose sagt nicht, schön, wenn ihr mir dann zustimmt. Schön, wenn ihr dann regelmäßig in den Gottesdienst geht. Sondern er sagt, dem sollt ihr gehorchen. Und ich glaube, es ist die Einladung für dieses neue Jahr an unsere Herzen. Wenn du beim Punkt bist, wo du sagst, Jesus, ich erkenne, dass du Messias und Sohn Gottes bist, darum entscheide ich mich, dir zu gehorchen. Und ich kann ihm nur gehorchen, wenn ich höre, wenn ich gehe, horchen. Dann kann ich gehorchen. Das wünsche ich mir. Und vielleicht bist du heute da und sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht richtig als Messias. Ich kenne ihn noch gar nicht so, wer er ist und was er gemacht hat. Dann lade ich dich heute Morgen ein mutiges Gebet zu sprechen. Sagen, Jesus, wenn du wirklich dieser Sohn Gottes bist, von dem da die Leute da vorne sprechen, wenn das wirklich stimmt, dann zeig dich mir und dann möchte ich dich kennenlernen. Ein gefährliches Gebet könnte dein Leben verändern. Aber ich lade dich ein, das von ganzem Herzen zu beten. Und wenn du da bist und eben weißt, wer dieser Jesus ist, was er für dich gemacht hat, dann lade ich dich zum zweiten Gebet ein, zu sagen, Jesus, weil ich weiß, wer du bist, möchte ich mich dir ganz anvertrauen, ausliefern, auf dem Fahrersitz Platz machen und sagen, übernimm du das Ruder. Ich hatte noch so dieses Bild von einem Haus mit mehreren Räumen, mehreren Zimmern. Und so einige Zimmer waren hell beleuchtet und andere waren noch im Dunkeln. Und ich glaube, so ein neues Jahr ist nicht nur geeignet für Vorsätze, die man nach 2 Tagen über Bord wirft, sondern ist auch geeignet, um wirklich so mal einen Nagel einzuschlagen und sagen, Jesus, okay, wir haben bis jetzt so Teilzeitbeziehung gepflegt. Ein paar Zimmer habe ich dir Zutritt gegeben, ein paar Zimmer nicht. Und wenn sich Jesus etwas wünscht, dann sind es Menschen, die sich ihm ganz öffnen. Sagen, weißt du, hier bin ich. Er ist der Erlöser für dein ganzes Leben, nicht nur fürs Wohnzimmer. Er ist auch fürs Schlafzimmer, auch fürs Büro, für Arbeitsplatz, für Sportclub. Er ist für jeden Bereich in deinem Leben da, um Erlöser zu sein, um dich in Freiheit zu führen und dich mit Kraft auszustatten. So, welches Gebet möchtest du heute sprechen? Sagst du, ich möchte mich auf einen Weg machen, diesen Jesus besser kennenzulernen? Oder sagst du, ich bin schon da, ich will Jesus, nimm mein Herz ein. So, lass uns miteinander beten und Jesus eine Antwort geben. Und Jesus, ich danke dir für das, was wir da sehen, was mich immer wieder überwältigt, wie die ganze Schrift und die ganze Geschichte auf dich hinzeigt, hindeutet. Das heißt, du hast die Schöpfung geschaffen und alles deutet auf dich hin, als ist alles auf dich hin geschaffen worden und alles zu dir hin. Und ich danke dir, dass wir nicht nur in der Schöpfung, sondern eben auch in der Geschichte und besonders auch im Wort Gottes dich erkennen können. Und ich bete für dieses Jahr, für Leute, die vielleicht sagen, ich habe Mühe mit der Bibel, ich finde keinen Zugang. Ich bete für einen Durchbruch, dass beim Bibellesen, dass der Heilige Geist mit uns ist, dass wir verstehen, was wir lesen, dass der Heilige Geist zu uns spricht und uns darauf aufmerksam macht, was da steht, was das uns offenbart über dich. Dass diese Bibel, diese Hyperlink-Bibel so in uns zu leben beginnt. Ich bete, dass wir uns aufmachen können auf eine Entdeckungsreise wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, wo wir mehr verstehen über dich, dich besser kennenlernen können, um dir noch mehr zu vertrauen. Und ich bete, weil wir dich besser kennen, dass wir immer wieder sagen können, Jesus, hier bin ich, nimm mich ganz. Dass wir all unsere Herzenskammern, all unsere Lebensbereiche dir total ausliefern. Ich bete für Mut, auch in Bereiche hinzuschauen, wo es vielleicht schwierig ist. Mut und Hunger umzukehren, weil wir sehen, dass da mehr Freiheit noch vorhanden ist. Eine Sehnsucht, dass du größer wirst in unserem Leben. Danke, Jesus. Danke, dass du jetzt da bist. Und vielleicht merkst du, dass es Dinge gibt, die du aufräumen möchtest. Und du merkst, ah, Zeit, Rucksäcke, Ballast abzuwerfen. Sind auch im nächsten Lied sind Leute hinten vom Ministry, wo du zu ihnen gehen kannst mit den Leuten in diesem Badge. Wo du sagst, bitte bete für mich. Du kannst einen Freund nehmen an deiner Seite und sagen, bitte bete für mich. Dass da Licht reinkommt. Vielleicht hast du ein anderes Gebetsanliegen, das Durchbruch in der Bibellese hast, dass du neu diesen Jesus mit der Kraft des Heiligen Geistes erlebst, was auch immer. Sag das diesem Jesus, er hört dich. Und ich danke dir, Jesus, dass du unsere Herzen kennst, unsere Gedanken weißt, bevor wir sie aussprechen. Danke, Jesus. Ich danke dir für diese Mutter, die heute Morgen da ist, die viele so verurteilende Gedanken über sich selber hat. glaube, es ist eine Mutter da, du hast so wie Selbstverdammnis über dir, wo du denkst, du genügst nicht, du machst alles falsch. Und ich glaube, Jesus spricht dir zu, meine geliebte Tochter, sei nicht so hart zu dir. Sei nicht so hart zu dir selber. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und ich bete, Jesus, dass da ganz viel Gnade und Vergebung reinkommt. Ich spreche dir Gerechtigkeit vom Himmel zu, im Namen Jesu. Ist jemand da mit einem großen Schrei auf seinem Herzen? Ich glaube, es hat mit Beziehungen zu tun. Und ich spreche dir zu, dass Jesus da ist, um dir Gnade zu geben, Dinge auszuhalten, Sachen zu vergeben, aber auch Dinge in Ordnung zu bringen. Danke, Jesus, dass du uns kennst und siehst und trotzdem liebst. Danke, Jesus. Ich glaube, dass Jesus etlichen von uns heute Morgen auch Mut und Hunger schenken möchte, dieses Jahr am Arbeitsplatz und in der Freizeit, im Sportverein, dort, wo wir sind, mit Menschen unterwegs sind, so, dass wir das ganz neu mit Glauben, mit Hoffnung, mit Liebe angehen. Um Jesus Platz zu geben. So macht Bahn am Arbeitsplatz. Macht Bahn, ein Sportverein. Wo immer du bist. Danke, Jesus. Wir ehren dich. Amen.